Ja, bevor es losgeht, möchte ich auch kurz noch beten. Herr Jesus, du siehst, was ich da vorbereitet habe, was ich mir angeschaut habe und wie ich hoffe, dass du zu mir gesprochen hast in der Vorbereitung, wie ich dich darum gebeten habe. Und ich möchte jetzt wirklich bitten, dass du jetzt in dem, was ich sage, sprichst und dass alles, was nicht von dir ist, dass das ja nicht in unseren Köpfen hängen bleibt und dass alles, was von dir ist, unsere Köpfe und Herzen berührt. Amen. So, wenn man sich diese Stelle jetzt mal anschaut, es kommt dann schon ein bisschen eine schwere Stelle vor, nicht? Ist jetzt nicht das Thema, mit dem man sich als liebstes Thema beschäftigen würde. Und deswegen ist für mich jetzt mal das Erste, wenn man sich diese Stelle anschaut, ist es ganz wichtig, dass man den zentralsten Punkt von dem ganzen Text im Kopf hat. Und zwar, Jesus Christus ist der Sieger über die bösen Mächte. Er ist Sieger über Hölle, Tod und Teufel, genauso wie man es vielleicht aus einem alten Lied kennt. Und das ist das Wichtigste, was wir im Hinterkopf haben sollen, wenn wir da jetzt weitergehen. Jesus ist einer Legion des Bösen gegenübergestanden. Eine Legion ist eine ausgebildete Streitmacht mit 3.000 bis 6.000 Soldaten. Das Erste, was die Streitmacht tut, wie Jesus kommt, ist, sie unterwirft sich. Ohne Bedingung, und das Einzige, was sie noch kann, ist betteln. Die Bitte, dass sie nicht ganz vernichtet wird. So groß ist die Macht von Jesus über das Böse. Der Kampf gegen diese Legion ist vorbei, bevor er überhaupt angefangen hat. Und wenn das das Einzige ist, was ihr von heute mitnehmt, dann ist es, dass Jesus Sieger ist. Das ist das Wichtige. So. Dann muss ich meinen Pointer suchen und drücke mir eins weiter. Um was soll es heute gehen? Eben diese zwei Geschichten, die eigentlich eine sind und warum erzähle ich gleich. Die Vorbemerkung habt ihr schon gehört, das Wichtige ist, Jesus ist Sieger. Wir schauen uns ein bisschen an, wann ist das passiert, was ist vorher gewesen, wo ist das passiert und wer sind jetzt da die Personen, was ist mit denen los. Wir schauen uns den Text an, was jetzt in dem Text eigentlich noch passiert ist und was man darüber sagen kann. Was sagt die Bibel generell zum Thema Dämonenaustreibung und was hat das heute mit mir zu tun? Okay, die erste Frage ist mal das Thema, wann und wo das passiert ist. Wir haben letzte Woche von dem Sturm gehört. Jesus besiegt den Sturm, stillt den Sturm. Davor war die Bergpredigt und schon ein paar Wunder. Das heißt, Jesus hat einerseits seine Antrittsrede des Reiches Gottes gehalten und auf der anderen Seite schon die ersten Wunder getan, um das zu beweisen, was er gesagt hat, dass das ihm wirklich wahr ist. Und dann kommt eben diese Geschichte mit dem Sturm. Es kommen andere Wunder vorher und man sieht einfach, Jesus ist wirklich der Messias, der da kommen soll. Und die ersten Austreibungen von Geistern hat es auch schon gegeben. Die waren relativ kurz gefasst immer und ja, eher kurze Erzählungen. Wo befinden wir uns? Jesus fährt an das Ostufer des Sees Genezareth, also er fährt von Kapernaum los und er fährt ins Gebiet der 10 Städte, zu denen Gadara und Gerasa gehören, deswegen heißt die Geschichte ja zweimal anders, die Gadarener oder Gerasener. Der aus heutiger Sicht wahrscheinlichste Ort für das Geschehen ist der Hafenort Gergesa, der heißt heute Kursi. Dort ist nicht viel los, da sind die Golanhöhen gleich daneben, also das ist ein eher wenig bewohntes Gebiet. Zu dieser Zeit war das ein griechisch geprägtes Gebiet mit relativ geringer jüdischer Bevölkerung. Und wenn man jetzt von Kapernaum rüberfährt nach Gergesa, ist man ungefähr 8 Kilometer unterwegs, wenn man jetzt direkte Luftlinie nimmt über den See. Wenn man rund um den See fährt, sind es 11 Kilometer, ist ein bisschen länger. Gut. Was passiert als nächstes? Jesus kommt mit seinen Jüngern ans Ufer und da kommen die Männer auf sie zugelaufen. Es sind in einer Geschichte in Matthäus 2 Männer, in Markus und Lukas ist jeweils nur einer. Ich gehe davon aus, dass der Unterschied einfach deswegen entsteht, weil Markus und Lukas hier den Fokus auf den Hauptakteur bzw. den Hauptsprecher legen. Und deswegen mache ich das jetzt auch mal, ich wechsle jetzt der Einfachheit halber auf die eine Person. Es waren zwei da, meistens wird nur von den Handlungen von einer berichtet und vielleicht gibt es da Gründe dafür, das wissen wir jetzt einfach nicht. Was ist mit dieser Person los gewesen? Sie war gefährlich, sie war gewalttätig. So gewalttätig, dass Leute die Straße, die daneben vorbeigegangen ist, nicht benutzen haben können. Und das hat was geheißen damals, weil Damals und auch heute in vielen südlichen Kulturen ist es jetzt nicht üblich, dass man zum Spaß einen Umweg macht. Wenn man jetzt ein paar Kilometer mehr zu Fuß gehen muss, das macht keiner freiwillig. Also da war schon wirklich was los und das hat man nicht einfach nur so gemacht. Ne? Er hat sich mit Steinen geschlagen, er war also autoaggressiv. Vielleicht hat er Stimmen im Kopf gehabt, die ihn gezwungen haben, das zu tun. Er hat rumgeschrien. Die Bewohner von der Gegend haben schon einiges versucht, damit sie ihn bändigen können. Sie haben ihn mit Seilen gefesselt, mit Ketten, aber nichts hat gehalten. Die menschlichen Möglichkeiten waren am Ende und er hat anscheinend eine schier übermenschliche Kraft gehabt. Im Lukas steht, dass er keine Kleider getragen hat. Das heißt, er hat überhaupt kein Schamgefühl mehr gehabt. Er hat keinen Schutz des Körpers mehr gesucht, vor der Hitze, vor der Kälte, vor der Sonne. Einfach nur noch irgendwie dahin vegetiert. Er wird als sehr geplagte Person beschrieben. Also eine Person, die unter der Situation gelitten hat. Er wurde von dem Dämon in die Wüste getrieben. Also das ist ein Grund, warum er dort gelandet hat. Und er konnte sich wirklich nicht in einer zivilisierten Gegend aufhalten, in Häusern drinnen. Das hat er nicht ausgehalten. Man kann sicher davon ausgehen, dass er in den Dörfern nicht geduldet wurde, weil wenn man einen drinnen hat, der gewalttätig ist und wo diese Gewalt auf einmal ausbrechen kann, diese Personen hätte man nicht gern im Dorfzentrum. Nicht? Dann hat er sich in den Grabhöhlen aufgehalten und das kennt natürlich einfach die Suche nach einem Dach über dem Kopf gewesen sein. Aber man kann auch eine gewisse Todesfaszination hineinlegen. Und das war halt jetzt absolut nicht ungewöhnlich. Und der Bericht erzählt uns von vielen Dämonen, also auch von vielen Persönlichkeiten, die Kontrolle über ihn hatten. Ja, und wenn man das jetzt als Herren, als Menschen des 21. Jahrhunderts, ist das Erste, woran wir denken, natürlich nicht, dass der dämonisch besessen war, sondern wir sagen, okay, der hat ein ordentliches psychisches Problem gehabt. Wir suchen eine rationale Erklärung dafür. Und als Christ suche ich die auch eigentlich. Weil wir grundsätzlich in einer Erfahrung psychische Krankheiten für wesentlich bekannter halten als jetzt irgendwelche Dämonen. Nicht? Das heißt, wir nehmen die ganzen Geschichten über Dämonenaustreibungen in der Bibel und versuchen die heute mit psychologischen Phänomenen zu erklären. Vielleicht auch mit körperlichen Krankheiten, psychische Krankheiten, was auch immer. Eins, was fix ist, der Mann hat wirklich einen ganzen Haufen Sachen gehabt. Wenn man sich die ganzen Beschreibungen von psychischen Krankheiten anschaut und die ganzen Symptome, die da drinnen sind, merkt man, dass diese Person wirklich sozusagen bei jeder Möglichkeit, die es gegeben hat, einmal zugegriffen hat und von dort ein Symptom genommen hat. Was man sicher sein kann, wenn es so eine Person heute geben würde, die würde in der geschlossenen Anstalt landen. Würde viel Therapie kriegen, wahrscheinlich den Einsatz von Medikamenten, würde man überlegen. Und wenn es zum Schutz vor einer Selbstverletzung oder der Verletzung von anderen notwendig ist, würde es Freiheitsbeschränkungen geben oder sogar Fixierungen von dem Patienten. Und es gab natürlich, wenn man Fixierung vornimmt oder Freiheitsbeschränkung, umfassende Pflichten für die Mediziner und Dokumentationspflichten, denen man da nachkommen muss, damit man das nicht so einfach willkürlich macht. Nicht? Was man aber auch sicher sein können, und deswegen das mit der geschlossenen Anstalt, wenn Personen, die so ein Verhalten zeigen, in unserer Gesellschaft auftauchen, sind wir eigentlich auch dafür, dass die nicht in der Mitte unserer Gesellschaft sind. Wir sind froh, wenn die weggesperrt sind, weil sie ja Gefährdung für uns darstellen, im Endeffekt. Und wir sind froh, wenn sie einerseits uns natürlich nicht unter die Augen kommen, weil wir wollen eigentlich nichts Unangenehmes sehen. Wir wollen gerne ein ruhiges Leben haben. Nicht? Und das andere, was ist, dass sie sich und andere wehtun. Sie dann unter Umständen sogar ihren behandelten Leuten weh und sie verletzen sich selbst. Und auch dafür wollen wir sie natürlich gern schützen. Und das ist nicht eine Geschichte, die ganz einfach ist. Das ist nicht nur eine Geschichte, die jetzt im Kopf passiert. Man kann zum Beispiel feststellen, wenn man sagt, okay, Leute haben jetzt mehrere Persönlichkeiten, kann man das sogar anatomisch im Gehirn nachweisen zum Teil, dass da die Gehirne anders ausschauen. Aber was fangen wir jetzt mit so einem Bericht an und mit unseren Gedanken darüber, wie das heute mit psychischen Krankheiten ausschaut? War das jetzt nur die Behandlung einer psychischen Krankheit? Ist das in der Bibel einfach so gewesen, wie man es aus alten Zeiten ja kennt? Grundsätzlich hat man gesagt, jeder, der irgendwie eine psychische Krankheit hat oder irgendwas, was man nicht erklären kann, die Person ist von einem Dämon besessen und man hat es ganz einfach gemacht, weil man es nicht besser gewusst hat. Und dann sind auch alle möglichen Dinge passiert mit zum Teil schlimme Folgen für diese Leute. Auf der anderen Seite sehen wir in der Bibel immer wieder ganz klar den Einfluss von den Dämonen in dieser Welt, den Einfluss des Bösen in dieser Welt. Und den Einfluss des Bösen sehen wir ehrlich gesagt heute auch noch. Wenn man sich jetzt die Bibeltexte zum Thema Dämonenaustreibungen anschaut und zum Thema Heilungen anschaut, merkt man doch, dass es einige kleine Unterschiede gibt. In dem Text gibt es jetzt schon zwei, die einen auffallen, die jetzt sozusagen eigentlich nicht zu einer psychischen Krankheit passen. Der Besessene, das Erste, was der macht, ist, er rennt hin und identifiziert Jesus als Sohn des höchsten Gottes. Das ist jetzt nicht das, was ganz normal zu einer psychischen Krankheit passt. Woher hätte dieser Mann das überhaupt wissen sollen? Der war in einem heidnischen Gebiet. Jesus war da noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Woher hätte er das wissen sollen? Das ist komplett was anderes. Man merkt auf einmal plötzlich, da bricht was hervor, was nicht dazu passt. Und das Zweite, was auch nicht dazu passt, ist diese Geschichte mit den Schweinen. Bei normalen Krankenheilungen ist es jetzt nicht unbedingt üblich, dass plötzlich dann eine Herde von Tieren sich nachher plötzlich selbst umbringen. Das heißt, man merkt schon, da ist deutlich mehr los als jetzt bei einer normalen Heilung. Die Dämonen zagen sie eigentlich selber. Und das kommt auch in ein paar andere Berichte vor. Also das, dass Jesus bei seinem Namen genannt wird, dass er als Sohn Gottes identifiziert wird, oder dass die Jünger als seine Jünger identifiziert werden, das ist eigentlich was, was öfter vorkommt. Ein weiterer Punkt der Unterscheidung ist, wenn man sich jetzt Matthäus 4,24 anschaut, da steht, und sie brachten zu ihm alle Kranken mit mancherlei Leiden und Qualen behaftet, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und er machte sie gesund. Das erste Mal ist, hier wird nicht von einer Austreibung gesprochen, sondern von Gesundmachen. Und die Mondsüchtigen werden hier nur extra erwähnt, und Mondsüchtig heißt eigentlich übersetzt vom Mond Geschlagene. Das wird im Englischen, wenn man es direkt übersetzt, heißt Lunatics, was auf Deutsch wieder Verrückte oder Irre heißen wird. Und das ist eine griechische Beschreibung. Das Wort für psychische Krankheiten schließt aber auch Sachen wie Epilepsie mit ein. Auf der anderen Seite in Matthäus 17, Vers 15 gibt es einen mondsüchtigen Knaben auch, und dort ist wieder ein Dämon im Spiel. Also das heißt, die Bibel spricht nicht grundsätzlich überall von Dämonen, sondern sie unterscheidet relativ klar, sie schmeißt nicht alles in einen Topf. Und es gibt psychische Krankheiten, und die Beschreibung ist von jedem Fall zu jedem anderen Fall anders. Aber es gibt eine Gemeinsamkeit bei all diesen Sachen. Egal, ob das jetzt eine physische Krankheit, eine psychische Krankheit, eine dämonische Besessenheit, eine Behinderung war, Jesus hat in allem seine Macht des Messias erwiesen. Er hat geheilt und er hat ausgetrieben. Gut. Fangen wir nochmal von vorne an, schauen wir uns die Geschichte an. Was passiert denn überhaupt? Jesus hat jetzt das Gebiet seiner letzten großen Ansprachen und Wunder verlassen, also quasi die Fanmeile verlassen, und fährt 8 Kilometer mit dem Boot ans andere Ufer, in ein heidnisches Gebiet. Warum? Wie wir an der Geschichte sehen, er ist eigentlich nur ganz kurz dort. Sie fahren um ihn, es passiert die Austreibung, die Leute möchten, dass er weggeht, er fährt wieder. Das ist eine relativ kurze Geschichte eigentlich. Trotzdem war das Gottes Plan, dass genau das passiert. Und das Ziel war einerseits, wir haben die Stillung des Sturms gehört, dass die Jünger was erfahren unterwegs und dass sie auch bei dieser Austreibung was erfahren. Und er wollte 2 Menschen retten und einer von diesen Menschen bleibt als Botschafter dort. Das heißt, es hat einen klaren Plan gegeben dessen, was passieren soll. Es war nur ein sehr kurzer Plan. Und kaum ist jetzt Jesus auf der anderen Seite, beginnt der Auftritt des Feindes. Wenn wir jetzt in einem Film wären, dann würde jetzt eine ganz dramatische Musik kommen und man merkt schon, wie sich das Ganze zuspitzt. Wenn man diese Geschichte vorher anschaut mit dem Sturm, zuerst wirft die entfesselte Natur Jesus mal alles entgegen, was sie hat. Und Jesus sagt nur, schweig still. Und der Sturm hört auf. Das Böse will es aber so richtig wissen und schickt ihm jetzt als allernächstes gleich die größte Streitmacht, die in dem Ort zur Verfügung gehabt haben, entgegen. Eine Legion von Dämonen, die in diesen 2 Leuten wohnt. Das ist eine Kriegsführung im Endeffekt. Vorher hat es kleine Austreibungen gegeben, das waren so kleine Scharmützel, und jetzt wird es Zeit, dass man dem Gegner mal so richtig zeigt, wie es geht, nicht? Und deswegen schickt man jetzt mal eine richtige Armee. Das Böse will es so richtig wissen einmal. Und die Streitmacht versagt. Aber so richtig. Im Markus-Text wird von den bettelnden Dämonen sogar noch vor dem Befehl Jesu geschrieben, um uns klar zu machen, der Kampf war wirklich vorbei, bevor er überhaupt begonnen hat. Was übrig bleibt, ist eine Legion, die niedergeschmettert ist, die vor Jesus am Boden liegt, auf einen Befehl hin, die nur noch ums Überleben betteln kann und die darum bettelt, in ihrer Heimat bleiben zu können, die darum bettelt, nicht sofort gerichtet zu werden, weil sie genau wissen, wo diese Reise hingeht, aber nicht umkehren wollen, von dieser Reise nicht weg wollen. Und sie hoffen auf Mitgefühl. Sie, diejenigen, die nie Mitgefühl gesagt haben und noch immer nicht sagen. Und was Jesus macht? Er schmeißt sie aus diesen Menschen hinaus und erlaubt es ihnen, dass sie in die Schweine gingen. Er erfüllt ihre Bitte. Jetzt kann man sich fragen, was ist denn jetzt mit diesen armen Schweinen? Das sind nach jüdischem Verständnis unreine Tiere, aber Gott hat ja trotzdem die Schweine geschaffen und das sind seine Geschöpfe. Und warum bringt er da jetzt, also lasst er sich jetzt einfach zu, dass so viel umgebracht werden? Ist das nicht vollkommen sinnlos? Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass diese Geschichte uns was sagen soll. Nämlich das, wie das Böse ist. Zuerst tut es noch ganz lieb, es bettelt, es liegt schon fast am Boden und möchte Mitleid haben. Und dann, sobald es eine kleine Gelegenheit hat, die größte Zerstörung, die nur möglich ist. Je größer, je sinnloser, desto besser. Die Freiheit, die es hat, nutzt sofort dafür, etwas kaputt zu machen. Die Dämonen sind nicht froh darüber, irgendwas zu haben und nur irgendeine Möglichkeit zu haben. Sie machen es einfach nur kaputt. Wenn sie sich handzahm verhalten, dann ist das Ziel dieser Zahmheit nur noch weitere Zerstörung. So ist das Böse. Wenn Gutes, dann nur aus Berechnung, damit nur mehr Böses entstehen kann. Dieser Teil mit den Schweinen ist ein Bericht, der uns zur Warnung dienen soll. Dass man nicht davon ausgehen kann, dass man im Bösen irgendwas Gutes findet. So sind die bösen Mächte dieser Welt. Sie wollen nur Zerstörung und Vernichtung und die ist vollkommen sinnlos. Und wenn man sich das anschaut, es ist ja sinnlos. Zuerst überleben wollen und dann zack mit die Schweine ins Wasser. Das hat doch überhaupt keinen Sinn. Sinnloses Böse. Und was dann passiert, ist, dass der ehemals Besessene zu Jesu Füßen sitzt. Er ist angezogen, vernünftig, ruhig, ungefährlich, ganz normal, völlig geheilt. Und das ist wirklich etwas, wo man sagt, okay, es ist nichts überblieben. Was er immer war, er ist jetzt gerettet worden und er sitzt zu Füßen seines neuen Meisters. Und das ist doch was. Und wie reagieren die Menschen? Sie kommen geschlossen zu Jesus und bitten ihn wegzugehen. Auf die Niederlage des Bösen, und jeder hat gewusst, dass die Leute böse sind, folgt die Angst vor einer unbekannten Macht, die man noch nicht kennt. Vielleicht ein bisschen der Ärger über den finanziellen Verlust, weil wenn man heute sagen würde, okay, Schweinefleisch-Kilopreis, 2000 Schweine, sind ungefähr 150.000 Euro. Und Schweinefleisch ist halt relativ billig, also das war damals sicher teurer. Aber grundsätzlich ist das, dass es nach einer Austreibung Ablehnung gibt, auch nicht so abnormal. Das sehen wir später noch bei Jesus, bei den Aposteln, bei den Jüngern, dass das vorkommt. So eine Austreibung stört den Status quo. Es ist einfach nicht mehr alles genauso, wie es ist. Vielleicht tritt der finanzielle Verlust auf, zum Beispiel bei der Magd mit dem Wahrsagegeist. Die oberste Pflicht ist, dass Ruhe ist, die Erhaltung des Status quo und der Geschäfte und Jesus stört. Und was passiert zum Schluss? Der Hauptakteur möchte gern mit Jesus fahren und ihm direkt nachfolgen, mit ihm mitgehen in dem Boot, mitfahren. Und Jesus sagt, na bitte, bleib da. Verkünde mein Handeln in diesem Gebiet, sagt es die Menschen hier. In dem Gebiet, wo die Leute eigentlich nichts wissen wollten davon und eigentlich nur Angst gehabt haben. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum Markus und Lukas nur von Ahn berichten. Vielleicht ist es wirklich nur der eine, der nachher zu einem Nachfolger geworden ist. Und der andere war glücklich, dass er frei geworden ist. Und ist woanders hingegangen. Könnte sein, wissen wir nicht, ist nicht beschrieben. Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass jeder, der von Jesus geheilt wird, nachher auch wirklich ein Nachfolger wird. Und jeder, wo ein Dämon ausgetrieben wird, wird auch nicht automatisch zum Nachfolger. Gut. Was sagt die Bibel überhaupt zu dem Thema? Findet man noch mehr darüber? Und wenn ich das zusammenfassen würde, was sagt die Bibel uns dazu? Es gibt diese dämonische Welt. Diese Welt ist böse, sie freut sich am Bösen und sie will mit Gott nichts zu tun haben. Sie ist voller Lüge, Boshaftigkeit, Zorn, voll von allem Bösen, das es gibt. Und diese Welt hat eine gewisse Freiheit im Moment. Wir sind jetzt in der Zeit zwischen dem, wo Jesus gestorben und auferstanden ist und diese Mächte alle endgültig besiegt hat, aber sie haben, bis Jesus wiederkommt, nur eine gewisse Freiheit und die nutzen sie. Aber wann Jesus wiederkommt, ist ihre Zeit gekommen und die gesamte Macht wird vernichtet. Und sie wissen auch, dass das kommt. Sieht man in den Text, bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Sie wissen, dass dieses Ende kommt und trotzdem machen sie mit ihren Handlungen weiter. Was man auch aus der Bibel weiß, ist, dass diese Macht der dämonischen Welt größer ist als jede menschliche Macht. Wir sehen das in diesem Bericht hier, zum Beispiel das, die normalen Fesseln, die sie einer anlegen, die funktionieren überhaupt nicht. Wir sehen es auch an einem anderen Bericht, wo Leute probieren, mit Jesu Namen Dämonen auszutreiben, die aber nicht an Jesus glauben und ja, die besessene Person macht sie so richtig fertig. Das heißt, diese Macht ist größer als alles, was wir als Menschen haben. Was man nur aus der Bibel lesen kann, ist, dass Gott uns warnt davor. Er sagt uns, dass wir uns von dieser Welt fernhalten sollen. Das passiert mit Geboten und Verboten oder einfach so, dass beschrieben wird, dass das nicht zusammenpasst. Wir sollen uns fernhalten von, wie es die Bibel sagt, Götzenopfern, von Zauberei, Wahrsagerei, Okkultismus, Spiritismus, Geistheilung, Schamanismus, was auch immer. Finger weg davon. Nicht direkt anfassen und auch wenn man 3 Meter Stock hat, nicht dran stochern. Das gibt's im Alten und im Neuen Testament und wir sollen als Kinder Gottes nichts damit zu tun haben. Das ist nicht unsere Welt. Wir stehen im Konflikt mit dieser Welt, aber es ist nicht unsere Welt. Was aber ganz klar rauskommt, Gottes Macht ist größer. Die tritt hier in Jesu als Gottes Sohn auf und wir haben gerade gesehen, das Böse wird weggewischt wie ein Fliegen. Und wenn man sich jetzt die ganzen Berichte anschaut, merkt man aber trotzdem, okay, es sind eigentlich nur so vereinzelte Berichte hier und da und dort und das Ganze wird bis auf ganz wenige Geschichten relativ kurz abgehandelt. Oft steht einfach nur, okay, heilte und trieb Dämonen aus. Und im Alten Testament steht jetzt zwar, dass es da ist, aber es steht nicht so viel davon. In den Briefen kommt es jetzt eigentlich auch nicht so wirklich vor. Man fragt sich jetzt, okay, warum ist das nicht ein wichtigeres Thema, dieser Kampf gegen das Böse? Und das ist deswegen, weil sie die Bibel nicht mit Nebenschauplätzen beschäftigt. Es geht um einen Hauptschauplatz und dieser Hauptschauplatz ist das, dass die Bibel uns Gott vorstellt, dass sie uns sagt, wer wir Menschen sind. Sie erzählt uns von Gottes Rettungsplan in Jesus Christus, seinem Sohn, und der Ziel dieses Rettungsplans ist unsere Gemeinschaft mit Gott, dass wir wieder zu ihm zurückkommen können. Diese ganzen Geschichten mit den Dämonen sind eigentlich ein Symptom des eigentlichen Problems. Genauso ein Symptom wie der Tod selbst, wie Krankheiten, Machtgier, Missbrauch, Gewalt, daraus folgende psychische Krankheiten mit ähnlichem Krankheitsbild, wie es die Besessenen haben, unser Unvermögen, dem Bösen zu widerstehen, alles ist die Folge der gleichen Sache, Folge dessen, dass der Mensch sein eigener Herr sein wollte und dadurch eigentlich nur einem anderen bösen und unbarmherzigen Herrn dient. Die ganzen Dinge stehen alle in einer Reihe mit allem, was Gott ist und sie führen letzten Endes zum Tod. Und da macht es in letzter Konsequenz auch keinen Unterschied, ob Menschen sich jetzt dämonisch verhalten, weil sie besessen sind oder nicht. Wir brauchen uns nur die Geschichte anzuschauen und auch ein bisschen heute umzuschauen, um zu sehen, zu was wir Menschen überhaupt fähig sind, wenn wir nur den richtigen Antrieb haben. Und wer glaubt, dass das anders ist, der liest einfach keine Nachrichten. Und wenn man einen ehrlichen Blick auf sich selber wirft, was man vielleicht für Gedanken hat, was man für einen Zorn hat, für einen Ärger hat, wegen Kleinigkeiten, dann merkt man, dass man selber eigentlich auch diese Wurzeln von dem in sich drinnen hat. Und deswegen stellt die Bibel auch bei diesen ganzen besessenen Berichten nicht die Schuldfrage. Sie fragt nicht, okay, haben die vielleicht irgendwelche okkulten Rituale vorher gemacht? Wir lesen nicht, dass irgendeiner irgendwas mit einer vorher gemacht hat. Versteht es mir nicht falsch, die Bibel warnt vor diesen ganzen Dingen und sagt, wir sollen uns davon fernhalten. Aber die Schuldfrage wird halt nicht gestellt. Warum? Weil sie sowieso schon geklärt ist. Jeder Mensch ist schuldig und das steht im Römer 3. Ja? Jeder Mensch ist schuldig vor Gott. Und das Ziel Jesu ist es nicht, die Schuldfrage zu klären, sondern die Rettungsfrage, das aus der Welt zu schaffen. Jesu Ziel ist es, dass die Menschen frei von dieser Macht werden, dieser Kontrolle des Bösen. Und da geht es nicht zuallererst um Besessenheit, sondern um die Macht des Bösen an sich, die Macht der Sünde. In Johannes 8 steht, wer das Böse tut, wer der Sünde tut, ist ihr Knecht. Das heißt, man ist von ihr beherrscht, man muss das tun, was sie sagt. Auf der anderen Seite steht dann in Johannes 8, 36, dass nur wenn der Sohn frei macht, wirklich frei ist. Das heißt, da ist Freiheit zu finden von diesem ganzen Bösen. Da ist Erlösung zu finden, da ist Vergebung zu finden. Was heißt nun die Freiheit? Diese Freiheit heißt, dass du mit dem Bösen deinem alten Herrn abschließt und dich einem neuen Herrn unterstellst. Warum jetzt? Ups, ich hätte ein paar Mal weiterdrucken sollen wahrscheinlich. Nein, macht nichts. Warum jetzt einem neuen Herrn? Heißt das nicht, dass ich erst wieder beherrscht bin? Heißt das nicht, erst wieder unfrei zu sein? Das ist einfach deswegen, weil es in der geistlichen Welt kein Machtvakuum gibt. In Lukas 11, Vers 24 bis 26 erzählt Jesus von einer Austreibung, wo er sagt, okay, wenn jemand meinen Geist ausgetrieben wird, und dann streift er herum, und wann er dieses Haus, aus dem er ausgetrieben wird, dieser Mensch, aus dem er ausgetrieben wird, wiederfindet, und dort alles schön und aufgeräumt ist, und dort noch immer Platz ist, und er frei ist, und er hinein kann, dann nimmt er gleich noch 7 Freund mit, und zieht dort wieder ein, und es wird schlimmer als davor. Das heißt, die Befreiung von einer Besessenheit ist die Befreiung hin zu einer Entscheidung. Zu der Entscheidung, die dir wirklich wichtige ist, und auf die es ankommt. Und alles andere ist nur vorübergehend. Genauso wie bei den Heilungswundern. Die Leute sind nachher trotzdem gestorben. Die Frage, die zu klären war, ist, welche Entscheidung haben sie vorher getroffen? Die Entscheidung, um die es geht. Die Entscheidung, wem du gehörst. Einem Herrn, der dich als sein wertvolles Eigentum sieht, als sein geliebtes Kind. Oder einem Herrn, der dich nur besitzt und der nur Böses im Kopf hat. Dem du eigentlich egal bist und der schon mal 2000 Lebewesen einfach nur zum Spaß umbringt, weil es halt lustig ist. Ab mit den Schweinen in den See. Ne? Wenn du also nicht weißt, wem du gehörst, wer dich kontrolliert, dann war es Zeit, dass du darüber nachdenkst und eine Entscheidung triffst. Wer soll in deinem Leben das Sagen haben? Was machen wir jetzt weiter damit? Wir gingen ja eigentlich alle davon aus, dass wir nicht besessen sind und das stimmt wahrscheinlich. Aber wir finden ein paar Spuren von dem Thema Besessenheit und Dämonen im heutigen Sprachgebrauch, die ganz interessant sind. Es werden in der Literatur das Wort Besessenheit und das Wort Dämonen werden verwendet als Stilmittel, um etwas zu beschreiben, um Dinge zu beschreiben, die uns prägen, die uns kontrollieren, die uns bestimmen und die uns gefangen halten. Dämonen oder Besessenheit beschreiben dann persönliche Nöte oder Angewohnheiten, aus denen die Menschen nicht einfach rauskommen. Da muss man natürlich sagen, okay, das ist keine Besessenheit jetzt im biblischen Sinn. Aber die betroffenen Menschen leiden trotzdem drunter und sind kontrolliert davon, obwohl sie das eigentlich gar nicht möchten. Es gibt zum Beispiel den Ausdruck, dass jemand von den Dämonen seiner Vergangenheit eingeholt wird. Dinge, die man gern unter den Teppich lassen will, Sachen, die man nie wieder sehen will, Dinge, die keiner wissen darf, Dinge, die man getan hat oder Dinge, die einem angetan worden sind. Es gibt den Ausdruck, dass jemand mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen hat. Vielleicht mit Zorn, mit Angst, mit Gewalttätigkeit, mit Süchten, mit mangelndem Selbstbewusstsein, mit Depressionen, mit Dingen, die man nicht vergeben kann und die man ständig nachlaufen. Oder Dingen, die ich anderen nicht vergeben kann. Es gibt den Ausdruck, dass jemand wie besessen hinter etwas her ist oder von etwas besessen ist, von einer Idee, von einer Sache, von einem Ziel. Und das sind, wie gesagt, alles keine dämonischen Besessenheiten, aber es sind Dinge, die uns kontrollieren, die uns steuern. Und das rückt unserem Leben dann schon doch ziemlich nah. Wie schaut das jetzt mit dir und mir aus? Von wem lässt du die besitzen? Was sind die Sachen, die die Herrschaft in deinem Leben haben dürfen? Der Johannes hat vorhin von diesem Triathlon erzählt, der sozusagen da so ein bisschen die Kontrolle übernommen hat. Aber es gibt ganz viele andere Sachen. Ist es vielleicht der Erfolg? Der Arbeit? Hast du irgendeine Sucht? Ist es das, was du Macht haben willst? Ist es der Sexualität? Ist es der Geltungsdrang? Der Beliebtheit? Deine Ziele, denen du alles unterordnest? Der Egoismus? Der Schrittzähler an der Uhr vielleicht? Der Handy? Die Waage? Der Spiegel im Badezimmer? Der Genuss? Der Ärger? Der Jähzorn? Deine Ängste, die du hast? Verletzungen? Zwänge, Erlebnisse der Vergangenheit, Dinge, für die du was kannst, Dinge, für die du nichts kannst, Dinge, die du jetzt nicht mehr ändern kannst und die du gern anders haben willst. Diese Dinge sind keine Besessenheiten, aber es sind Dinge, die uns gefangen nehmen, die Kontrolle ausüben. Und manche davon wissen wir schon, dass die nicht gut für uns sind und wir wollen sie eigentlich nicht. Manche von diesen Sachen sind böse. Die Bibel nennt es Sünde. Und wir lassen uns immer wieder davon beherrschen aus alter Gewohnheit. Und da sind wir eigentlich in einer ganz prominenten Begleitung. Der Paulus schreibt es auch so. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Andere Dinge wurden uns vielleicht angetan. Und wir tragen sie mit uns herum und werden sie nicht los. Und wir würden sie doch so gerne loswerden. Dritter Satz von Dingen ist eigentlich super, wie dem Triathlon zum Beispiel. Aber unsere Begeisterung darüber hat sie im Endeffekt in eine Besessenheit über diese Sache verwandelt. Anstatt dass wir diese Sachen genießen und zum Guten gebrauchen, kontrollieren sie uns. Und auch davor werden wir gewarnt, im 1. Korinther 6, Vers 12, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht haben über mich. Und mit all diesen Sachen, die dich gefangen nehmen, die dich kontrollieren, geh zu Jesus. Bitte ihn um Befreiung. Bekenn ihm, was das ist. Erzähl ihm, was das ist. Lass dich von ihm prägen. Aber vor allem red mit ihm. Bet zu ihm, lies in der Bibel und lass dich von ihm freimachen. Gib's bei ihm ab. Bring's ihm im Gebet. Ich kann euch aber auch sagen, von diesen Sachen werden manche übrig bleiben. Die gingen nicht einfach weg. Der Paulus beschreibt es als unseren todverfallenen Leib. Wir kriegen erst, wenn Jesus wiederkommt, einen neuen Leib, bei dem alles anders ist. Und dann ist das alles weg, da können wir uns freuen drauf. Aber trotzdem, solange wir hier sind, brauchen wir Vergebung, wir brauchen Gebet, wir brauchen das zu Jesus gehen. Und nachdem das nicht alles von uns genommen sein wird, heißt es vielleicht auch, dass du Hilfe in Anspruch nehmen musst. Hilfe von anderen Christen. Es gibt Geschwister, die Ausbildung in Psychotherapie haben. Die haben nicht nur eine psychologische Ausbildung, die kennen auch das, wie das ist, wenn Jesus frei macht. Es gibt den Befreit-Leben-Kurs. Es gibt Einrichtungen, wo sich jemand intensiv und lang für die Zeit nehmen kann. Such bitte Hilfe und lass dich nicht länger von diesen Dingen kontrollieren. Geh zu einem Menschen, der dir von Jesus erzählen kann und der vielleicht ein bisschen Ahnung hat von dem, was dich druckt. Und das ist eigentlich schon die Überleitung zum nächsten Thema. Wie schaut das jetzt eigentlich aus? Ist man mit diesen Sachen allein? Wenn man sich die Austreibungen anschaut in der Bibel, kommt Jesus vor oder es kommen die Jünger vor oder die Apostel als auch Jünger. Und ja, Austreibungen passieren auch heute noch nur durch Jesus und seine Jünger, durch sonst niemanden. Wer andere hat die Macht nicht dazu. Diese Macht, die von Jesus kommt, die kann nur durch seine Jünger passieren und durch niemanden anderen. Und wir sind die Einzigen, die auf diese Macht vertrauen können. Wer nicht auf Jesus vertrauen kann, der hat diese Macht nicht. Ich persönlich kann euch von diesen ganzen Geschichten zum Thema Austreibung nichts berichten. Da habe ich selber keine Erfahrungen. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass der Glaube an die Macht unseres Herrn Jesus entscheidend ist und das Gebet zu ihm. Das sieht man ganz klar in der Bibel beschrieben. Und da geht es nicht um eine große Glaubensintensität oder was auch immer. Es geht um einen Senfkorn großen Glauben, sagt Jesus selber. Also Millimeter groß oder eigentlich Millimeter klein. Ein Glauben an einen unendlich großen Gott. Was ich euch auch sagen kann, und das habt ihr vielleicht auch selber schon gemerkt, ist, Gottes Macht ist immer größer über diese ganzen Dinge, über die ganze Macht des Bösen. Aber wenn Dinge passieren, wo gegen diese Macht des Bösen vorgegangen wird, wo sie die bedroht fühlt, dann kommt Widerstand. Und überall dort, wo was Geistliches passiert, kommen Angriffe. Vielleicht streiten wir vorher daheim. Das Auto springt vielleicht nicht an. Wir werden müde, sauer, unzufrieden, antriebslos. Wir fahren in die Gemeinde und jemand nimmt euch in Vorrang. Was auch immer. Was soll man dann tun? Nehmt wahr, was da passiert, dass das ein Angriff ist. Und betet. ziehst die geistliche Waffenrüstung aus Epheser 6 an. Und genau genommen soll man die ganze Zeit anhaben. Nicht erst dann, wann die Angriffe schon losgingen. Was soll man noch tun? Wir sollen laut, man sollte jetzt vielleicht auch mal wieder weiterschalten, Jakobus 5, 16, einander unsere Sünden bekennen und füreinander beten. An der Stelle geht es um die Heilung von Krankheiten, aber es steht hier einander und füreinander. Also nicht nur die Kranken bekennen ihre Sünden und die Gesunden beten für sie, sondern alle beten füreinander und alle bekennen ihre Sünden. Warum ist das eigentlich so wichtig, dass wir das machen? Weil die ganzen Geheimnisse, das, dass man unsere Sünde kann, sagen, der Sünde Macht verleihen. Weil du das kann, sagen darfst. Weil alle anderen ja keine Sünde haben. Weil die Sünde dir dann auch immer wieder sagen kann, als das Herr für das gibt es keine Vergebung, das ist wirklich schlimm. Obwohl es nicht stimmt. Und als Geschwister im Glauben dürfen wir diese Lasten gemeinsam tragen. Uns unsere Fehler bekennen und uns gegenseitig die Vergebung unseres Herrn zusprechen. Damit wir es wirklich praktisch nur mehr hören. Aber wenn wir es nicht glauben können. Wir dürfen uns ermuntern, wir dürfen uns fragen, wie es uns geht. Und wir dürfen uns auch ermahnen. Und das betrifft aber jetzt nicht nur generell die Sünde, das betrifft auch ganz normale Probleme, die man im Alltag haben kann. Das kann jetzt Probleme im Leben sein, das kann psychische Probleme sein, das kann Krankheit sein. In Galater 6, 2 steht, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und im Zusammenhang der Stelle lest man natürlich als erstes die Last des Versagens und der Sünde. Wir sollen sie voreinander und vor Jesus bekennen und uns die Vergebung durch Jesus zusprechen. Die Lasten und Gewichte schließen aber auch die Sorgen, das Leid und die Not mit ein. Die von jedermann, das steht weiter unten dann, aber auch von, vor allem von den Geschwistern im Glauben. Aber in allem dem, wenn wir uns helfen, wenn wir gegenseitig unsere Lasten tragen, sind es nicht wir, die diese Lasten tragen, sondern wir sollen sie gemeinsam zu Jesus bringen. Wir sollen uns nicht überschätzen, und das ist auch gleich das, was in Galater 6, Vers 3 steht, dass wir nicht zu viel von uns halten sollen. Jesus ist derjenige, der die Macht hat und derjenige, der es tragt, und zu ihm gehen wir gemeinsam. Aber trotzdem sind wir dazu aufgefordert. In 1. Thessalonicher 5, Vers 14 steht, wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. In all diese Sachen sollen wir uns beistehen, im Gebet, im Rat, in der Tat, in der Ermahnung, in der Ermunterung, in der Vergebung, im Trost, in der Hilfe und in der Geduld. Und dazu braucht es die und mich und nicht irgendwen. Gut, aber was passiert jetzt, wenn diese Sachen sind? Wenn Menschen frei vom Bösen werden und zu Jesus kommen, dann kann das was kosten. Wenn Menschen befreit werden, ihnen ihre Lasten abgenommen werden oder geteilt werden, kann das was kosten. Was darf es denn die kosten? 2000 Schweine? Der Zeit? Deinen Ruf oder dein Ansehen? Der Bequemlichkeit, der Komfortzone? Vielleicht mal dein Schlaf oder dein Urlaub? Darf es nur andere was kosten oder dir? Das, dass die Befreiung von Menschen durch Jesus nicht unbedingt positive Reaktionen hervorruft, ist normal. Das sehen wir hier in der Apostelgeschichte. Und das sind Leute, die vorher komplett unausstehlich waren und wo jeder eigentlich froh sein müsste, dass die normal und freundlich geworden sind. Und trotzdem ist die beste Reaktion hier in dieser Geschichte. Die ganze Gegend müsste eigentlich aufatmen, dass die ganze Gefahr vorbei ist, dass man die Straßen entlang gehen kann, dass man sich sicher sein kann, dass du in der Nacht nur allein rausgehen kannst, ohne dass diese zwei daherkommen. Und trotzdem herrscht die Angst und das Misstrauen. Das heißt, das ist zu erwarten. Das ist auch etwas, mit dem man rechnen muss. Aber das Gute daran ist, der ehemals Besessene kann ein normales Leben führen und er möchte Jesus nachfolgen. Er hat Jesus gefunden. Wenn man das Ganze jetzt zusammenfasst, was kann man sagen? Jesus ist der Sieger. Das sehen wir in dem Text ganz klar. Und genauso klar war sein Sieg in Kreuz und Auferstehung. Und das war nicht nur so ein kleines Scharmützel mit den Dämonen, sondern das war der endgültige Sieg. Ab da geht es für die böse Welt nur noch bergab, bis sie, wenn Jesus wiederkommt, ihre ganze Macht verliert. Das Ziel Jesus hat nicht kleine Siege über die Dämonen, sondern er hat das Böse und den Tod besiegt. Und darum ist er als Gottes Sohn gekommen, um bei uns zu leben, ans Kreuz zu gehen und unsere Schuld zu tragen. Aufzuerstehen und den Weg zum Vater frei zu machen. Das ist das, was er vorgehabt hat, nicht so kleine Scharmützel. Und aufgrund von dem hast du heute die Wahl, unter welcher Herrschaft du stehst. Unter welcher Herrschaft dein ganzes Leben steht. Und auch die Wahl darüber, welchen Zurufen du im Alltag gehörst. Jesus will dich freimachen zu einem Leben mit ihm und er will dich freimachen von all diesen Rufen, die dich von ihm wegziehen. Dass du nicht auf die hören musst. Und wenn du Kind Gottes bist, dann bist du ein Werkzeug dafür, dass andere Leute frei werden können. Du bist jemand, mit dem andere ihre Lasten und Nöte teilen können. Deine Mithilfe ist gefragt. Und natürlich, das kann sein, dass dich das etwas kostet. Darfst du das? Aber zum Schluss kann man auch noch was sagen. Als Jesus dann später in das Gebiet der 10 Städte kommt, bringen sie ihm gleich mal einen Kranken und gleich danach steht die Speisung der 4000, also das zweite Speisungswunder. Das heißt, so viele Leute sind dorthin gerannt auf einmal, dass man denkt, wow, wo kommen denn die jetzt alle her? Die haben dann ja vorhin noch komplett abgelehnt. Und es ist wirklich was passiert. Das heißt, mit dieser kleinen Befreiung von diesen zwei Leuten, und zwar eine Befreiung nicht von den Dämonen, sondern eine Befreiung zu ihm hin vor allem, von diesem einen, von dem da berichtet wird, ist nachher eine viel größere Befreiung von den Menschen passiert. Eine Befreiung, dass Menschen Jesus gefunden haben. Und das ist das, was dahinter steht. Und das ist das Großartige, dass das, wenn Jesus uns frei macht, das immer dazu dient, dass andere Menschen frei werden können. Das ist immer das Nächste, was dann kommt. Und da sind wir natürlich einerseits herausgefordert und andererseits können wir uns natürlich darüber freuen, dass das so ist. Weil Freiheit ist wirklich ein Grund zum Freien. Und bete noch mit uns. Herr Jesus, danke, dass du die Macht hast über das ganze Böse und dass du das jetzt schon besiegt hast. Und du siehst, wie wir mit allen möglichen Sachen da noch kämpfen und wie noch ja, so viel möglich ist, was das Böse jetzt noch machen darf, solange bis du wiederkommst und dass wir uns wünschen würden, dass es anders wäre. Aber du bist derjenige, der retten will, der freimachen will und der nicht möchte, dass irgendwer verloren geht und irgendwer unter dieser Macht des Bösen bleibt. Ich möchte wirklich bitten, dass du uns freimachst von den Zurufen, auf die wir immer wieder hören. Ich möchte bitten, dass du diejenigen freimachst, die noch nicht kennen. Ich möchte bitten, dass du uns alle verwendest, dass ja, Menschen die kennenlernen und dadurch frei werden. Amen.